Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Bereits seit einigen Wochen sorgt dieser Termin für Diskussionen. An diesem Wochenende will in Hannover die NPD demonstrieren. Die rechtsextreme Partei hat vor, gegen Menschen, die meistens sind Journalisten, auf die Straße zu gehen und dabei gezielt deren Namen zu nennen. Doch nun könnte diese Kundgebung verboten werden. Warum? Dazu später mehr. Vorher schauen wir nach Berlin. Dort hat gestern ein Gericht entschieden, die Bundesregierung hat zwei Journalisten ihre Akkreditierungen für den G20-Gipfel 2017 zu Unrecht entzogen. Schauen wir zurück. Gut 2,5 Jahre ist es her, da hat die G20, also die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, in Hamburg getagt. Und die Proteste dagegen sind, wie schon so oft bei diesen Treffen, hochgekocht. Eine Zeit des Ausnahmezustands, in der auf einmal bekannt wurde, die Bundesregierung hat insgesamt 32 Journalistinnen und Journalisten den Zugang zum Pressezentrum der Veranstaltung verwehrt. Zu Unrecht in mindestens zwei Fällen, wie das Berliner Verwaltungsgericht nun entschieden hat. Ein Erfolg für die Pressefreiheit findet Cornelia Berger. Sie ist Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion DJU bei Verdi und jetzt live zugeschaltet in Berlin. Hallo Frau Berger.
Hallo Herr Borgers, guten Tag.
Bevor wir über das Urteil sprechen, bleiben wir noch einmal kurz bei 2017. Wie haben Sie damals die Entscheidung der Bundesregierung erlebt, Journalistinnen und Journalisten auszuschließen? Haben sich Betroffene damals bei Ihnen gleich gemeldet?
Oh ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an diesen 7. Juli 2017 erinnern, als auf einmal so ab dem späten Vormittag mein Telefon heiß lief und sich viele Mitglieder bei uns gemeldet haben, deren Namen sich auf einmal auf einer ominösen, schnell war der Name gefunden, schwarzen Liste wiederfanden und die irritiert waren, warum das so ist, was das für Konsequenzen hat, ob ihre Namen da drauf stehen dürften. Und es hat uns tatsächlich einen ganzen Tag gekostet, bis wir rausgefunden haben, was es mit diesen Listen auf sich hat und was die Konsequenzen sind, wenn man auf diesen Listen draufsteht.
Und was waren das für Listen? Wer ist da drauf gelandet?
Ja, das sind diese berühmten Menschen, denen ad hoc die Akkreditierung entzogen worden ist. Warum und welche Erkenntnisse diesen Entscheidungen zugrunde lagen, da sind wir ja gerade noch dabei, das aufzudröseln. Da hat es gestern den ersten Prozess gegeben, aber es ergibt sich überhaupt kein konsistentes Bild dessen, was da die Kriterien waren, geschweige denn ganz klare Tatsachen, die sagen, das spricht dafür, auf dieser Liste gelandet zu sein. Das ist bis heute also noch nicht abschließend aufgeklärt. Da sind wir immer noch dran.
Das Bundespresseamt hatte ja eine Erklärung, hat die Entscheidung auch jetzt damit begründet, die Ausschreitungen und neue nachrichtendienstliche Erkenntnisse hätten eine Neubewertung der Sicherheitslage erforderlich gemacht damals. Muss man da nicht sagen, dass sich das Bundespresseamt darauf verlassen können muss, auf diese nachrichtendienstlichen Erkenntnisse?
Es gab zu dem Zeitpunkt schon ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, das festlegt, dass vor so einem Schritt unbedingt die genauen Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden abgefragt werden müssen. Das ist in diesem Fall nicht erfolgt. Die Argumentation war, dass keine Zeit dafür und Gefahr in Verzug war durch die Verschärfung der Sicherheitslage. Trotzdem gab es im Prinzip schon ausgeurteilt diese Vorschrift. Und bis heute wissen wir nicht ganz genau, welche Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden diesem drastischen Schritt, der ja einen Eingriff in die Pressefreiheit darstellt, zugrunde gelegen haben. Und wenn Sie noch mal fragen nach diesem Tag am 7. Juli 2017, das war für uns zunächst eins der größeren Probleme, dass wir gar nicht genau wussten, sind das Listen der Polizei? Was bedeutet das, wenn jemand auf diesen Listen steht? Und wer ist da eigentlich in der Verantwortung, was die Zusammenstellung dieser Listen angeht?
Wir haben das Bundespresseamt jetzt gefragt, was es ändern will künftig. Und ein Sprecher hat uns geschrieben, was im Nachgang zu G20 optimiert worden sei. Die Journalisten hätten damals kritisiert, dass es keinen Ansprechpartner vor Ort gab. Deshalb habe man einen Akkreditierungsbeauftragten nun eingesetzt. Der stehe seitdem bei entsprechenden Veranstaltungen als Ansprechpartner für die Journalisten vor Ort in Belangen der Akkreditierung zur Verfügung. Reicht das als Konsequenz?
Ich befürchte, das wird nicht ausreichen. Wir erleben immer mal wieder auch Auseinandersetzungen zwischen Kolleginnen und Kollegen und Sicherheitskräften bei anderen Gelegenheiten als die, die die Bundesregierung zu verantworten hat. Stichwort Veranstaltung des Verteidigungsministeriums. Da ist denn der Akkreditierungsbeauftragte des Bundespresseamts nicht zuständig. Und dann ergibt sich erneut eine Lücke in der Frage, wer ist hier eigentlich die verantwortliche Ansprechperson. Für solche Veranstaltungen finden wir es zunächst einmal gut, dass es jetzt einen Akkreditierungsbeauftragten gibt, der auch Einblick hat in die Datenbanken der Sicherheitsbehörden. Das war ja eine unserer wesentlichen Forderungen, dass es jemanden gibt, der vor Ort ad hoc ansprechbar sein muss und auch eine Entscheidung revidieren können muss, wenn sich zeigt, dass die Sicherheitsbehörden eine nicht stichhaltige Empfehlung gegeben haben. Insofern, das ist ein erster Schritt in die Richtung, kann aber bei weitem noch nicht alles sein.
Sie können sich vorstellen, dass sich so etwas wie 2017 auch nochmal wiederholen kann?
Ich würde es nicht ausschließen nach den Erfahrungen, die wir 2017 gemacht haben. Ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, dass es sowas geben würde, aber ich kann jetzt leider auch nicht ausschließen, dass es nicht nochmal passiert.
Was wäre denn zu tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert? Was müsste sich ändern, kurz?
Wir erhoffen uns nach wie vor eine größere Sensibilität bei den Einsatzkräften, bei der Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich die Pressefreiheit. Da werden Journalistinnen und Journalisten allzu oft als Störenfriede wahrgenommen und nicht als diejenigen, die ein wirklich hohes Grundrecht wahrnehmen. Das war, glaube ich, bei G20 auch eins der wesentlichen Probleme neben den fehlenden Ansprechpersonen. Und wir brauchen auch eine andere Aufstellung in der Frage, wie gehen eigentlich Sicherheitsbehörden mit gespeicherten Daten um. Wir stellen fest, Kolleginnen und Kollegen landen schneller in irgendwelchen Datenbanken, wo sie ein Etikett aufgestempelt bekommen, sie seien Extremisten in irgendeine Richtung oder Gewalttäter, nur weil sie in diesen Milieus recherchieren. Und da bedarf es einer grundsätzlichen Neuorientierung.
Sagt Cornelia Berger, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion DJU bei Verdi. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, tschüss.
Wahlkämpfe. Die finden längst nicht mehr nur an Straßenlaternen und in Bürgersälen statt. Auch im Internet und dort vor allem in sozialen Medien werben Parteien und Politiker inzwischen um Zustimmung. Doch wie sie das tun, ist umstritten. Michael Mayer über eine Debatte, die sich vor allem an einem Thema aufhängt.
Microtargeting ist das Schlüsselwort, das seit einigen Jahren oft diskutiert wird. Damit gemeint ist, dass ganz bestimmte Menschen gezielt mit Werbung angesprochen werden können. Fans von Schallplatten, Anhänger von einem bestimmten Fußballverein oder auch potenzielle Wähler einer politischen Partei. Das ist praktisch für die Werbenden, lädt aber zu Manipulationen geradezu ein. Zumindest bei Twitter ist damit nun Schluss. Voraussichtlich schon ab Dezember wird es auf der Plattform keine politischen Anzeigen mehr geben. Nina Morschhäuser, bei Twitter zuständig für Medienpolitik, zu den Gründen.
Im Prinzip haben uns drei Grundsätze bewogen, das zu ändern. Der erste Grundsatz war, dass wir der Auffassung vertreten, dass politische Reichweite verdient werden sollte und nicht gekauft. Der zweite ist, dass man gesagt hat, man sollte schon einen Unterschied machen zwischen der Werbung für Wahlen, für Kandidaten und aber trotzdem den Spielraum lassen für politische Debatten, politische Themen. Und der dritte Punkt war, dass man gesagt hat, mit Microtargeting hat man viele Fragen, die man noch nicht beantworten kann, und deshalb sollte man da sehr vorsichtig agieren.
Wohlgemerkt, das Verbot betrifft nicht die ganz normalen Tweets von Kandidaten und Parteien. Diese dürfen natürlich auch weiterhin auf Twitter aktiv sein. Auch jedwede Äußerung von Privatpersonen zu politischen Themen und Parteien ist weiterhin möglich. Aber, so Nina Morschhäuser.
Also wenn Sie jetzt als Privatbürger Werbung schalten möchten in Zukunft für einen Kandidaten, der sich zur Wahl stellt, dann ist das nicht möglich. Also es ist nicht erlaubt, auch als Privatperson für eine Partei, eine Organisation oder eine Gesetzgebung zu werben.
Die Entscheidung von Twitter wurde weithin begrüßt. Allerdings ist Twitter mit rund 350 Millionen Nutzern weltweit ein kleiner Fisch im Vergleich zu Facebook, das auf fast 2,5 Milliarden Nutzern in aller Welt kommt. Und Facebook hat bereits abgewunken. Man werde weiterhin nicht auf politische Werbung verzichten und diese auch nicht auf ihre Richtigkeit überprüfen. Google ließ gerade erst heute verlauten, dass man Microtargeting zumindest einschränken will. Nur noch die Kriterien Alter, Geschlecht und Postleitzahl sind abrufbar. Und nun? Renate Künast für die Grünen im Bundestag meint, dass das Problem ohnehin nicht in erster Linie bezahlte politische Werbung ist, auf Twitter und anderswo, sondern all die zwielichtigen Profile, Organisationen, die politische Botschaften sozusagen anonym unter der Hand auf den Plattformen verbreiten.
Da gibt es viele Leute, die es systematisch machen, sozusagen vom Rechtsextremismus hier bis Russland, die da gezielt reingehen, Stimmung machen. Du brauchst ja nur eine Anzeige oder einen Tweet mit Inhalt und der wird dann massiv vervielfältigt und die Stimmung geht hoch. Insofern kann das schon gar nicht die entscheidende Regelung sein.
Doch die Frage bleibt, was lässt sich konkret tun angesichts des komplexen Problems der politischen Beeinflussung auf den Plattformen? Renate Künast.
Für mich ist die allererste Entscheidung Transparenz. Es muss also da so sein, dass wenn Anzeigen geschaltet sind, immer transparent ist, wer sie geschaltet hat, von wo das Geld kam. Das ist Punkt Nummer eins. Und Sie müssen sich wie jede Zeitung auch Gedanken machen über den Inhalt. Das ist eine Erwartung, die ich da auch habe, auch an Facebook. Und da ziehen die sich natürlich wie die Zicke am Strick, weil sie all ihre Möglichkeiten offen halten wollen. Und dann ist das Tolle, dass Mark Zuckerberg dann sagt, ja, wir dürfen doch nicht politische Inhalte zensieren. Guter Trick, aber wir merken ihn.
Doch wie können die Plattformen dazu gebracht werden, politische Werbung zu regulieren? Immerhin sind die Gesetze und Regeln bei gedruckten Medien oder im Fernsehen deutlich strenger als im Netz. Ein Manko, sagt die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg MABB, Anja Zimmer. Im neuen Medienstaatsvertrag, der gerade verhandelt wird, sieht der Gesetzgeber zwar einige Transparenzverpflichtungen, aber keine inhaltlichen Regelungen vor. Anja Zimmer meint, dass man den Plattformen ihr Geschäftsmodell nicht kaputt machen sollte, aber die Regulierer müssten mehr wissen, wie Microtargeting genau funktioniert.
Wie wird eigentlich versucht, Einfluss zu nehmen? Das muss man schon wirklich sagen. Politische Werbung hat eine Bedeutung. Also ein Viertel der Nutzer von sozialen Medien sehen solche Botschaften. Das ist also schon was ankommt. Und dann finde ich, dass es wirklich ganz entscheidend ist, auch mal zu schauen, wie unterschiedliche Botschaften eigentlich an welche unterschiedlichen Zielgruppen kommuniziert werden.
Die Debatte um politische Werbung, zielgruppengesteuerte Botschaften im Netz wird sicher weitergehen. Interessanterweise auch, weil Facebook sich nach eigener Aussage selbst so eine Diskussion wünscht. Sicher auch deswegen, weil die Macher der Plattform sehen, dass zu viel irreführende, manipulative Inhalte ihren Unternehmen langfristig schaden können.
Michael Mayer zur Diskussion um politische Werbung in sozialen Netzwerken. Von dort zu einem Thema, das über Jahrzehnte ziemlich einfach aussah. Fußball. Das war ein Spiel, bei dem über 90 Minuten 11 Männer gegen 11 andere spielten und am Ende die Deutschen gewannen. Und präsentiert wurde das Ganze dann ebenfalls von Männern. Von Heribert, Ernst oder Gerd. Doch dann kamen Carmen, Anne und Jessie, Frauen, die sich durchgesetzt haben und inzwischen ganz selbstverständlich auch Sportsendungen über Fußball moderieren. Doch werden Frauen deshalb auch als Expertinnen für diesen Sport wahrgenommen? Nein, finden die Macherinnen dieses Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu Früff, Frauen reden über Fußball.
Früff ist ein Podcast, den nur Frauen machen. Insgesamt ein Kollektiv aus über 20 Podcasterinnen, Journalistinnen und Fans verschiedener Vereine. Christelle Gnahm ist eine der zwei Mitbegründerinnen. Die Idee kam ihr, weil es zwar viele Fußball-Podcasts gibt, aber selten welche, in denen Frauen auftauchen.
Unsere Idee war eben, über Fußball allgemein zu sprechen, aus einer weiblichen Perspektive.
Und zwar frei von Klischees. Die Podcasterinnen sagen, sie würden weder eine Sportschau in rosa machen, noch die Instagram-Profile der Spielerfrauen analysieren. Vielmehr gehe es neben allgemeinen Themen wie dem Abstiegskampf darum, wie die Frauen zum Fußball gekommen seien oder wie sich die Präsenz von Frauen im Stadion anfühle.
Ich habe manchmal angefangen, so, wenn die alle singen, wir sind alle Augsburger Jungs, dann sage ich, und Mädels, so in diese Pause, ja, so.
In der aktuellen Folge geht es um Expertise im Fußball. Denn auch Experten in der Berichterstattung sind in der Regel Männer. In der Bundesliga-Live-Berichterstattung gibt es zwar Moderatorinnen, Kommentatorinnen und Field-Reporterinnen, aber für die Spielanalyse hinterher oder Fragen zu einzelnen Vereinen eben keine Expertinnen. Deshalb soll der Podcast auch Sichtbarkeit schaffen.
Da wir Frauen sind und wir auch viele Expertinnen in unseren Reihen haben, ist es uns schon auch ein Anliegen, durch das, was wir tun, einfach zu belegen, dass es vollkommen irrelevant ist, ob das jetzt eine Frau ist oder jemand anderen Geschlechts, der über Fußball spricht. Es geht in der Sache um die Sache.
Die monatlichen Folgen erreichen rund 4000 Downloads. Tendenz steigend. Früff erhält darauf anhaltend viel Feedback, mehrheitlich positiv und sachlich. keine Selbstverständlichkeit im Podcast-Bereich. Vor allem eine Folge hat viele Reaktionen hervorgerufen.
Thema Cristiano Ronaldo und die Vergewaltigungsvorwürfe, denen er sich ausgesetzt sah, haben wir auch in der Ausgabe behandelt. Gerade so ein Thema, das einen großen Fußballspieler eben betrifft, wo aber auch eben tatsächlich auch eine zweite Person beteiligt ja ist und die ist eben eine Frau. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir als Frauen das auch nochmal anders bewertet haben insgesamt als das große Kollektiv der Fußballfans da draußen.
Das findet auch Birgit Glöckel von der Deutschen Akademie für Fußballkultur, eine Initiative, die das Feuilletonistische im Fußball beleuchten will. Sie sagt, spätestens mit dieser Ausgabe habe Früff auf sich aufmerksam gemacht.
Die Vergewaltigungsvorwürfe oder alles, was dahinter steckt, das haben sie auf eine Art und Weise gemacht, die würde ich jetzt, ich würde es nicht sagen, Männer nicht zutrauen, aber da hätten Männer in dem journalistischen Herangehen noch ganz andere Hürden zu überwinden.
Zum Beispiel, weil es immer schwierig sei, wenn sich Männer zu sexualisierter Gewalt äußern, so Glöckel. Die Podcasterinnen hätten das ausgewogen und glaubwürdig hinbekommen und so eine andere Sichtweise in diese Debatte aus der Fußballwelt eingebracht. Birgit Glöckel sagt, Früff helfe damit auch der Akademie für Fußballkultur beim Zusammenstellen von Jurys oder Podiumsdiskussionen.
Man hat da jetzt einen Pool, in den man einfach nur reingreifen muss. Dieses Argument, es gibt ja keine Frau, die sich mit dem Thema befasst, wir hätten ja gerne jemand in die Runde eingeladen und so weiter, das zieht nicht mehr. Die Frauen sind da, die können das, die bringen vielleicht auch ganz andere Perspektiven nochmal ein in die Debatte. Und da sehe ich eigentlich die Hauptchance darin.
Dabei geht es Früff nicht um explizit weibliche Perspektiven oder weibliche Stimmen, aber um Stimmen, die reagieren können, wenn andere im Fußball explizit das Männliche betonen. So wie vor dem vergangenen Spieltag BVB-Sportdirektor Michael Zorc.
Wir müssen Männerfußball spielen. Wir müssen Kerle sein auf dem Platz. Darum wird's gehen.
Früff sammelt solche Aussagen unter dem Hashtag Eierzopf. Ein Wortspiel aus der legendären Wir-brauchen-Eier-Aussage von Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn und alten Zöpfen, die es abzuschneiden gilt. Christel Gnahm hat entsprechend kein Verständnis für Michael Zorc.
Was hat denn Michael Zorc damit überhaupt gemeint, was Männerfußball sein soll? Also möchte er das jetzt unterscheiden vom Jugendbereich oder möchte er es jetzt vom Frauenfußball differenziert sehen? Ja, wenn solche Ausdrucksweisen gewählt werden, finde ich es inzwischen einfach so dermaßen aus der Zeit gefallen.
Früff ist nicht angetreten, um nachhaltig die Fußballkultur zu verändern. Dafür ist der Podcast vermutlich auch nicht massentauglich genug. Aber er ist einer, mit dem nicht nur Fans über den Tellerrand schauen können, denn Frauen im Fußball, sie waren schon immer da.
David Freches über den Podcast Frauen reden über Fußball. Ein Fernsehbeitrag und seine Folgen. Anfang des Jahres hat der NDR über einen ehemaligen SS-Mann berichtet. In dem Interview relativierte der damals 96-Jährige unter anderem den Holocaust. Inzwischen ist der Mann gestorben, doch die NPD will die Erinnerung an ihn wachhalten. Fürs Wochenende hat die rechtsextreme Partei zu einer Demo aufgerufen. Gegen den Autoren des NDR-Beitrags, aber auch andere Journalistinnen und Journalisten. Doch ob die Veranstaltung stattfindet, bleibt bis zuletzt fraglich, wie Alexander Bude berichtet.
Die Versammlungsfreiheit ist ein ebenso hohes Gut wie die Pressefreiheit. Aber warum eine so offensichtlich einschüchternde Kundgebung überhaupt genehmigt wurde, das fragen sich nicht nur die Grünen im Niedersächsischen Landtag. Auch einige Abgeordnete anderer Parteien vermuteten in einer Debatte gestern, es könne sich bei dem Aufruf der rechtsradikalen NPD um eine untersagte Anstachelung zum Hass und um gezielte Aufwiegelung handeln.
Mit großer Sorge beobachten wir als Landesregierung, dass die Sprache zunehmend verroht und gerade in Internetforen und Plattformen beleidigt, gehetzt und bedroht wird.
Das Gesagte werde von Einzelnen auch in die Tat umgesetzt, betonte Landesinnenminister Boris Pistorius von der SPD und weiter.
Es steht außer Frage, dass sich Bedrohungen von Journalistinnen und Journalisten auf die freie Presseberichterstattung auswirken und diese einschränken können. Solche Bedrohungen müssen daher mit allen Mitteln entgegengetreten werden.
Bisher gäbe es in den formalen Aufrufen keine eindeutigen Anzeichen, die ein Verbot rechtfertigen würden. Die Polizeidirektion Hannover werde die Gefahrenlage aber ständig neu einschätzen. Angesichts der Bedeutungslosigkeit, die die NPD als rechtsextreme Splittergruppe mittlerweile erlangt hat, wäre ihr Demonstrationsaufruf eigentlich keine Rede wert. In diesem Fall ist das allerdings anders, betont Peter Dinklo, Mediensekretär der Gewerkschaft Verdi. Rechtsextremisten sähen sich in der öffentlichen Meinung im Aufwind, versuchten die Berichterstattung über ihre Umtriebe einzuschränken, wo sie es könnten. Ihre geplante Kundgebung vor dem Landesfunkhaus des NDR und die öffentliche Anprangerung von 10 namentlich genannten Journalisten sei eine neue Qualität der Bedrohung, so Dinklo. Die Gewerkschaft beobachtet,
dass der Angriff auf Journalistinnen und Journalistenkollegen, die recherchieren über rechtsextreme Bewegungen, massiv zugenommen hat, dass die Methoden, die angewandt werden, sich massiv erweitert haben. Es wird auch auf juristischem Wege gearbeitet. Die Polizei wird immer häufiger instrumentalisiert. Kolleginnen und Kollegen, die über rechtsextreme Bewegungen konkret berichten wollen, zu behindern.
Im Visier der Rechten ist allen voran der NDR-Fernsehjournalist Julian Feldmann. Ende 2018 hatte Feldmann den früheren SS-Mann Karl M. interviewt und dessen Beteiligung an einem Massaker in Frankreich enthüllt. Dieses Interview sei der Anlass für die Demonstration, behauptet die NPD. Zur Kundgebung unter dem Motto Rache für Karl wird auch Thorsten Heise aus dem Bundesvorstand der NPD erwartet, der Feldmann im letzten Jahr auf offener Bühne drohte.
Gut hinhören, Presse. Der Revolver ist schon geladen, Herr Feldmann.
Als Reaktion auf die NPD-Aktion rufen Journalisten, Medienhäuser und Verbände unter dem Motto Schützt die Pressefreiheit zu insgesamt 8 Gegenkundgebungen am Sonnabend auf. Andrea Röpke begrüßt das nicht nur als überfällige Geste der Solidarität. Die Journalistin arbeitet seit 25 Jahren zum Thema Rechtsextremismus, recherchiert auch als Buchautorin im Milieu. Auch Röpke sieht die geplante Kundgebung als bisherigen Höhepunkt eines breit angelegten Angriffs von Rechtsextremen und Rechtspopulisten auf die Pressefreiheit, die sich im Aufwind sehen, wenn sie nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch einzelne unliebsame Journalisten diskreditieren. Die geplante Gegenkundgebung am Sonnabend sei nicht zuletzt auch ein wichtiges Signal an die Polizei, betont Röpke.
Wir haben bei Demonstrationen, bei Veranstaltungen immer wieder das Problem, dass einzelne Polizeibeamte nicht bereit sind, für unseren Schutz zu sorgen, dass sie sagen, sie sind nicht für uns zuständig, dass wir nicht berichten können. Gerade in bestimmten problematischen Regionen traut sich schon keine Redaktion dorthin vor Ort, weil eben für keinen Schutz gewährleistet ist.
Andrea Röpke war das in einem Beitrag von Alexander Budde über den Streit um eine geplante Demonstration am Wochenende in Hannover. Und bei mir im Studio ist jetzt Andreas Stopp. Herr Stopp, morgen heißt es wieder Medias Res in Dialog. Und worüber werden wir mit unseren Hörerinnen und Hörern sprechen?
Ja, genau, da interessiert mich Ihre Meinung zum Thema Glaubwürdigkeit. Welches Medium ist für Sie eigentlich das Glaubwürdigste? Ist es das Radio, das Fernsehen, Print, Online? Der Hintergrund ist folgender. Es gab eine veröffentlichte Studie zum Thema Glaubwürdigkeit. 61% der Deutschen halten die Informationen in den deutschen Medien ganz allgemein für glaubwürdig. Das unterscheidet sich dann sehr stark, je nach Region, nach Alter, nach politischer Präferenz. On top steht da, uns freut es natürlich, das öffentlich-rechtliche Radio. 78% vertrauen dem öffentlich-rechtlichen Radio ganz besonders. Danach kommt die Tageszeitung ganz weit unten, Boulevard. Meine Frage an Sie, stimmt das mit Ihren Gewohnheiten überein? Welches Medium halten Sie für das Glaubwürdigste? Wir nennen die Telefonnummer.
0221 345 345 und die 1.
Und Sie können uns natürlich auch mailen, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de.
Morgen bei Medias Res im Dialog.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Nina Harms. Ich bin Redaktionsleiterin der Redaktion Emden der Ostfriesen-Zeitung. Unsere Schlagzeile morgen lautet: Seebrücke, das bedeutet der Beitritt für die Stadt Emden. Kurz zum Hintergrund: Emden will sich der Initiative Seebrücke anschließen und in Seenot geratene Flüchtlinge aufnehmen. Wir beleuchten in unserem Text, welche Konsequenzen das für die Stadt haben wird.
Gut einen Monat ist es her, da hat das Nobelkomitee Peter Handke mit seinem Literaturpreis ausgezeichnet. Doch darüber, also seine Arbeit als Schriftsteller, wollten damals nicht alle mit ihm sprechen. Viele fragten ihn vor allem nach der Kritik an seiner Person wegen Äußerungen zu den Jugoslawienkriegen, zum Ärger des Österreichers. Er sagte damals, er wolle nie wieder Journalistenfragen beantworten, aber genau das hat er jetzt wieder getan. Und über dieses erste große Interview in der Zeit spricht gleich der Kollege Jan Drees im Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss.